Maranatha, komm bald, Herr. Ein Ruf aus der Offenbarung, ganz am Ende, Kapitel 22. Manchmal sind ja solche Worte immer gewöhnungsbedürftig, aber sie sind sicherlich für Advent ein ganz wichtiger Ruf. Ja, Herr, komm bald. Das wünschen wir uns. Advent ist ja die Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Mit Jeremia 23 und vielen anderen Bibeltexten werden wir ja darauf vorbereitet, dass der Messias kommen wird. Der reine Spross aus dem Hause Davids wird kommen. Jesaja 40, auch aus dem heutigen Predigtext wird das zitiert, bereitet den Weg des Herrn, er wird kommen, er kommt bald. Und wenn man dann all diese Bibeltexte liest, vielleicht fragt man sich dann ja, vielleicht fragt ihr euch auch, ja, wie macht man denn das, bereitet den Weg des Herrn? Das singt man dann so, Maranatha, komm bald, Herr, wir wollen dir einen königlichen Empfang bereiten, wir freuen uns auf dein Kommen. Wie bereitet man den Weg des Herrn? Zumal wir ja weder Stunde wissen, noch Tag wissen, noch das Jahr, noch all diese äußeren Gegebenheiten. Manches war in der letzten Predigt ja da und wer das mitgenommen hat, also diesen Zettel mit den Kennzeichen der Endzeit, ja, das kann man, aber trotzdem berechnen kann man es nicht. Also seit 2000 Jahren sind wir als Christen aufgefordert, den Weg des Herrn zu bereiten. Müsste doch reichen, müsste doch bald kommen, müsste doch bald soweit sein. Ich möchte mit euch zusammen aus dem Predigttext Lukas 3 lesen. Das sind eigentlich nur ein paar Verse daraus genommen, aber ich denke mir, wenn man dann immer nur den ersten oder fünften Vers oder so dann liest, dann kommt das eigentlich ein bisschen zu kurz. Von daher habe ich mir gedacht, wir lesen das alles, aber ich beziehe mich natürlich nur auf das eine oder andere dort an Aussagen. Lukas 3 ab Vers 1 bis Vers 20. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes Antipas herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis und Lysanias regierte in Abilene. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Wüste lebte. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott, lasst euch von mir taufen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. So erfüllte sich das, was im Buch des Propheten Jesaja steht, nämlich Kapitel 14, ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, begradigt krumme Wege, ebnet holprige Wege. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Und die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er ging mit ihnen aber hart ins Gericht. Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch denn eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen da Nachkommen Abrahams hervorbringen. Denn schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an ihrer Wurzel abzuschlagen. Denn jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, der wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, der soll eins abgeben. Der soll eins dem geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, der soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, Meister, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun, erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht, erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Voller Erwartung fragten die Leute sich, ob nicht Johannes der ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der wird viel mächtiger sein als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hat er die Schaufel in der Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er dann in seine Scheunen bringen und die Spreu wird er verbrennen. Niemand kann dann dieses Feuer löschen. Johannes verkündigte den Menschen die rettende Botschaft Gottes und ermahnte sie auf vielerlei Weise. Mit scharfen Worten wies er auch Herodes zurecht, den Herrscher von Galiläa. Herodes lebte nämlich mit Herodias, der Frau seines Bruders, zusammen. Er schreckte vor keinem Verbrechen zurück. Schließlich ging er so weit, dass er Johannes sogar ins Gefängnis werfen ließ und er hat ihn ja dann nachher auch köpfen lassen. Bereitet den Weg des Herrn. Wenn man diesen Text sich einmal anschaut, wenn man das, was um den Johannes, den Täufer herum geschrieben steht, fällt mir zunächst einmal auf, diese ganzen Könige und Statthalter, die da so am Anfang genannt werden. Der ganze geschichtliche Bezug. Kaiser Tiberius wird erwähnt, 15. Regierungsjahr, das ist 29 nach Christus. Es wird erwähnt, die beiden hohen Priester in Jerusalem, wird erwähnt Pontius Pilatus. Es wird erwähnt, wer damals König in Judäa war, wer Vierfürst von Iturea war. Meine Zeit, wen interessiert denn das? Und zu der Zeit, wo Lukas das schreibt, sind die ja schon alle tot, 20, 30 Jahre tot. Wen interessiert das noch? Die sind schon tot, Mann. Warum werden da einige Verse lang Wert darauf gelegt, dass man diese ganzen Herrschaften kennt und nochmal nennt? Glaube ist so konkret wie Geschichtsdaten, die man datieren kann. Das scheint uns Lukas sehr deutlich zu machen. Bei der Weihnachtsgeschichte ja interessanterweise ganz genauso. Da ist ja schon Augustus Kaiser in Rom. Und auch das ist ihm wichtig. Als Jesus kommt, ist Augustus Kaiser in Rom. Und er wird ja damals als Friedefürst, also als derjenige, der im Mittelmeer die ganzen Seeräuber beseitigt, er ist der Friedefürst und dann kommt der Friedefürst. Also das hat schon seinen Hintergrund. Glaube ist nicht nur etwas, was für Hirngespinste sorgt. Glaube ist etwas, was geschichtlich zu datieren ist. Was heißt das? Glauben sind nicht nur irgendwelche Meditationsformen, nicht nur irgendwas für die Seele, fürs Gefühl, für das Miteinander, für mich und Gott alleine in der stillen Zeit, wenn ich mit meinem Herrn rede und all diese Dinge, das ist ja Glaube. Wenn Glaube nicht die Welt verändert, ist es nichts. Das macht Lukas deutlich. Wenn man deinen Glauben nicht ganz klar in deinem Alltag datieren kann, dann ist das nur fürs Gefühl. Gefühl und Wellenschlag. Das Glaub wird selig. Ach, das Glaub wird selig. Dem Glauben begegnet man ja so und in ähnlicher Form. Glaube ist was für, das Glaub wird selig. Aber so fürs Richtige, fürs Handfeste, für das, was man so in der Hand halten kann, ist also, das Glaube wird selig, aber eigentlich im Alltag muss man doch anders. Luther hat ja diese Zwei-Reiche-Lehre aufgebaut. Im Sonntag, in den frommen Feiertagen, da ist man fromm. Da ist man fromm, da geht man in die Kirche. Das war so im Mittelalter mindestens, da war es so. Aber im Alltag, da ist so das andere Reich dran. Und da muss man, so fromm man am Sonntag gewesen ist, so knallhart muss man als Geschäftsmann am Montag und am Dienstag eins und eins zusammenzählen. Und das beste Angebot ist das beste Angebot. So ist das. Und am Sonntag ist man dann wieder fromm und lammfromm und am Montag wird wieder knallhart zugeschlagen. Ist das so? Zwei reiche Lehre? Wenn in deinem Alltag dein Glaube nichts verändert, wenn du im Alltag nicht ein anderer bist, wenn du nicht zu datieren bist als Christ, dann ist das nichts. Johannes der Täufer ist gekommen im 29. Regierungsjahr des Tiberias in Rom. Und es war Herodes irgendwo, nicht wahr, das und das und das und Iturea und all diese Dinge. Israel ist ja zurzeit nicht mehr existent, sondern es sind ja 4 Ländereien. Die Römer haben das ja in 4 Ländereien eingeteilt und der Josephus bezeichnet das dann ja als Palästina. Das heißt, die Juden sind die Palästinenser, die wohnen da und sind in 4 Ländereien und so weiter. Von daher kommt ja dieses ganze Zeug. Wenn dein Glaube nicht in deiner Realität verankert ist, dann ist das nichts. Das macht Lukas deutlich. Dein Glaube ist nicht nur was für Gefühl und Wellenschlag, für deine Meditationsform am Morgen des Montag oder was. Oder für den Sonntag, wo man so rührselig ist. Oder wenn man in den Weihnachtsmarkt oder Adventsmarkt geht und ein wenig angeweihnachtet wird. Es weihnachtet so. Ist Glaube mittlerweile so etwas, was man nicht von Jahreszeit so ein wenig einweihnachtet oder anostert? Was macht man mit unserem Glauben? Lukas macht sehr deutlich, der Glaube muss schon auch klar sich festnageln lassen. Muss konkret werden, muss berechenbar werden, muss klar sein. Wenn der als Christ diese Aufgabe übernimmt, dann hat er sie als Christ übernommen. Und dann ist dieser Typ kein Irrlicht. Dann sagt er nicht mal so und mal so, ja, das muss man so und so sehen und so irgendwie, sondern dann steht er als Christ mit den Maßstäben Jesu da. Dann lässt er sich festnageln, dann ist er datierbar. Mit dem kannst du das nicht machen. Das Beispiel habe ich ja schon mal genannt, und zwar jemand aus unserer Gemeinde war Haus und Grundstücke verkauft und Makler und all diese Dinge, und er hat gesagt, ich als Christ habe dann irgendwann meinen Leuten gesagt, ich mache nichts mit Schwarzgeld. Und er hat dann einige Leute verloren und andere Leute als Kunden dazu gewonnen. Man wusste, mit dem kann man das so nicht mehr machen. Und in bestimmten Gegenden von Deutschland wird ja nicht, obwohl der Sandstrand ganz weiß ist, sehr viel mit Schwarzgeld gemacht. Aber wenn du als Christ dich festnageln willst, wenn du datierbar wirst, dann geht das mit dir nicht und die Leute wissen das. Mit dem kann man das so nicht machen. Kann man das wissen bei dir? Bist du so datierbar, wie das Lukas uns hier deutlich macht, dass Tiberias im 29. Jahr nach Christus Kaiser in Rom ist und du Christ in Mülheim? Ist das etwas, was datierbar wird in deinem Glauben? Glauben wird real und konkret und nicht nur irgendwas Angeweihnachtetes, weil es halt so gemütlich ist. Je mehr Kerzen da sind, desto größer der Glaube oder irgend sowas. Manchmal hat man ja, wenn man durch die Städte geht oder durch manche Vororte oder manche Straßen geht, nicht, je mehr Kerzen drauf sind, desto frommer ist es da wohl, nicht? Oder wie ist es so? Oder wenn der Weihnachtsmann da oben am Schornstein hängt, nicht? Also es sind ja die urigsten Sachen. Ist der Glaube wirklich angeweihnachtet? Lukas macht hier etwas ganz deutlich. Glaube hat etwas anderes auszusagen. Glaube lässt sich datierbar machen, lässt sich festnageln, so wie unser Herr sich hat festnageln lassen. Das ist ja nicht umsonst auch in die Sprache, in die deutsche Sprache eingegangen. Da muss sich was bewegen, wenn du Christ wirst. Das ist nicht nur für dein inneres Seelenleben gut, es ist auch für das innere Seelenleben gut. Ja, natürlich, das will ich nicht zur Seite schieben, aber in deinem Alltag bewegt sich etwas, wenn du als Christ bewegt worden bist. Und die Leute wissen das, oder wissen deine Nachbarn oder deine Arbeitskollegen nicht, dass du Christ bist, oder merkt deine Frau oder dein Ehemann das nicht, dass du Christ bist? Glaube ist handfest. Lukas macht deutlich, der Glaube hat Eckdaten. Und alleine, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie das denn wohl in meinem Glauben ist, ob mein Glaube auch solche Eckdaten hat, ob es da bestimmte Grenzen gibt, wo ich sage, darüber hinaus nicht, das lasse ich mit mir nicht machen oder mit mir zusammen geht das so und so in diese Richtung nicht. Und obwohl irgendwelcher Sachzwang auf mich aber so nicht. Eckdaten des Glaubens. Weltgeschichte. Lukas schreibt uns da etwas ins Stammbuch, mit dem man erstmal klarkommen muss. Glaube ist nicht nur eine Meditationsform, nicht nur etwas zwischen mir und Gott. Die nächste Beobachtung, die ich mache hier in diesem Text, Lukas bezieht Johannes den Täufer zurück aufs Alte Testament. Und es ist schon interessant, in der zweiten Vers wird es deutlich, dass der Herr ihn beruft wie einen alttestamentlichen Propheten. Das Wort des Herrn geschah zu Johannes. Wie ein alttestamentlicher Prophet wird er hier vorgestellt. Der Evangelist Matthäus macht es noch massiver. Wenn man Matthäus liest, wird einem deutlich, am laufenden Band sind irgendwelche Rückbezüge aufs Alte Testament. Ja, der ist Judenchrist. Der ist jemand, der in solchen Sachen zu Hause ist, dem solche Sachen wichtiger sind, der selber Jude ist. Lukas ist Heide, Lukas ist Grieche. Wenn Lukas das deutlich macht, dass der Herr, der Messias und sein Vorläufer beide aus dem Alten Testament heraus schöpfen und Worte des Alten Testamentes bewahrheiten, macht das deutlich, dass Neues und Altes Testament zusammengehören. Dass der neue Bund nicht von irgendeinem neuen Gott geschrieben ist, sondern dass das zusammenhängt. Lukas hat verstanden, dass der Messias Jude ist. Und dass sein Vorläufer auch Jude ist. Wenn wir Probleme mit den Juden haben, haben wir ein Problem mit Gott. Das ist dem Heidenchristen Lukas sehr, sehr deutlich. Er bezieht das Kommen Jesu und das Kommen des Vorläufers Jesu, des Messias, zurück aufs Alte Testament. Das ist ein und derselbe Gott. Der Gott der Israeliten ist mein Herr. Und auch darüber lohnt es sich nachzudenken. Das sind keine zwei neuen Götter oder ein neuer Gott. Altes Testament, Lukas, der Heidenchrist, macht das deutlich. Johannes der Täufer war in der Wüste. Ja, so stellt man sich die Frommen vor. Wenn man fromm wird, nicht wenn man unfromm wird, dann kann man im Alltag leben und wenn man fromm wird, dann muss man sich oder tut man sich in die Wüste zurückziehen als Eremit, ich und Gott alleine, die anderen stören nur. Und manchmal kommt mir Gemeinde auch so vor. Die anderen mit all dem, was sie so mögen und was sie so tun, die stören nur. Die sind so anders. Die singen auch andere Lieder, die haben andere Vorlieben. Wenn Gott und ich so alleine wären, dann wäre das Reich Gottes so richtig schön. Christsein in der Wüste. Die anderen stören nur, die nerven nur. Und dann geschieht das Wort des Herrn und dann macht sich Johannes der Täufer auf und geht zu den anderen. Das wünsche ich mir auch. Dass das geschieht. Dass wir Glauben nicht nur verorten an der Stelle, wo ich und Gott alleine, wo du und Gott alleine bist, weil die stille Zeit so schön ist mit Gott alleine, sondern dass dann das Wort des Herrn geschieht und du ausgesandt wirst zu den Menschen. Gemeinde ist eine Herausforderung. Gemeinde ist eine Herausforderung. Manchmal denke ich mir, oh, hätte Gott doch so einen großen Leisten gehabt und hätte uns alle drüber geschnitten und dann wären wir alle gleich. Wunderschön, quadratisch, praktisch gut und wir würden alle irgendwie auch zusammenpassen. Und jetzt hat er uns alle so unterschiedlich gemacht. Hat er sich vertan. Die anderen stören nur, weil sie so anders sind. weil sie so anders denken. Die haben den Eindruck, man könnte Gottesdienst so oder auch ganz anders feiern. Ich war jetzt vor kurzem in einem Gottesdienst. Eieiei. Oh, das war aber ganz anders. Und so ist Reich Gottes. Selbst mir als frommen Profi, das war zu viel. Sich darauf einzulassen, dass Gott eine große Freiheit und Freude hatte, uns alle unterschiedlich zu machen und noch, dass er seinen Spaß dabei hat. Und er nimmt uns nicht über einen Leisten und schert uns alle gleich. Das ist von ihm gewollt, das ist sein Prinzip. Wir haben das zu lernen. Wenn wir uns ihm beugen, dann ist Gemeinde etwas, wo er uns aus der Wüste wegberuft, denn das Wort des Herrn geschieht zu uns, wenn wir alleine auf ihn hören, und dann sendet er uns in alle, das steht ja hier, nicht, in alle Lande Judäas und Iturias und wie das alles heißt. Vielleicht sendet er dich nur zu einem, nicht, damit das dir zunächst einmal nicht so schwer macht. Und dann vielleicht auch zu einem, der eine ganz andere Sprache hat, sei es Ägyptisch oder Afrikanisch, irgendein. Gott sendet uns aus. Und alles ist unter diesem Vorzeichen, bereitet den Weg des Herrn. Natürlich, Jesaja 40 ist zunächst einmal hineingesprochen in die Situation des Auszuges aus dem Exil, aus Babylon. Und wenn man sich auf der Landkarte mal anschaut, na klar, es gibt einige wenige Karawanwege, die quer durch die Wüste gehen, aber ganz wenige. Die meisten wichtigen Wege, die gehen außenrum, Euphrat und Tigris hoch, rüber nach Damaskus und dann den Jordangraben wieder runter. Wenn man sich das mal anguckt, das ist ein krummer Weg, das ist nicht der gerade Weg. Und wenn dann der Bibeltext darauf hinweist, dass wir alle krummen Wege beenden sollen, damit Gott einen geraden Weg hat, dann hat das ja auch eine Symbolik. Manchmal gehen wir als Fromme auch krumme Wege. Es soll alles eingeebnet werden. Du sollst datierbar sein. Und dein Glauben soll festzunageln sein, soll wirklich etwas bewegen und im Alltag nicht diese Schlenker machen. Und das hat seine Auswirkungen. Wenn Glaube nur was zum Anweihnachten ist. Gott möchte, dass wir uns klar positionieren, dass wir datierbar sind. Gott möchte, dass wir uns klar zu ihm positionieren und dass wir krumme Wege sein lassen. Fang doch mal an, krumme Wege sein zu lassen. Was auch immer das für dich heißt oder für mich heißt. Als ich zu meinem Chef, ich habe die Beispiele auch schon mal genannt, sagen musste, ich möchte Sie nicht verleugnen, wenn Sie da sind. Geh mal zum Telefon und sag, ich bin nicht da. Das habe ich einmal gemacht und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen. Als Lehrling, mit dem Chef, mit dem Meister zu sprechen. Ah, das mache ich nicht, Chef. Es ist viel einfacher, den Mund zu halten und zu sagen, oh, lass es, bei ihm mache ich das. Es ist halt Montag. Am Montag macht man das, am Sonntag kann ich wieder dagegen wettern oder so. Klar zu sagen, ich lasse krumme Wege sein, dass ich datierbar bin, heißt letztlich, bereitet den Weg des Herrn. Alles, was hoch ist. Was könnte hoch sein in unserem Glauben? Nicht? Ich bin viel länger Christ als du. Das ist Hochmut. Nicht? Ich habe viel mehr Geistesgaben als du. Ich habe viel mehr irgendwas. Nicht? Was auch immer da ist. Viel mehr Wissen im Alten, im Neuen Testament. Ich bin viel besser als du. All diese hohen, hochgestapelten Geschichten sollen eben gemacht werden. Alles, was nach unten geht, alles, was Depression ist, alles das, was, oh Herr, ich bin gar nicht würdig, zu dir zu kommen, soll eingeebnet werden. Das heißt es doch, dass wir den Weg des Herrn bereiten. Und das heißt es für mich persönlich, ich merke auch, wenn Anfechtungen kommen und ich merke, ich gehe irgendwie unter der Wasseroberfläche, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ach, da läuft doch alles schief. Oder irgendwann hat man diese Hochflüge, wo man den Eindruck hat, es läuft alles wunderbar, der Herr hat dich gesegnet und alle anderen nur halb. Alles das Hohe und das Niedrige soll eingeebnet werden. Das heißt, es bereitet den Weg des Herrn. Zum Abschluss. Dann kommen die Leute alle an und wollen sich taufen lassen. Wir haben jetzt auch wieder 3 Taufmeldungen. Ich bin schon mit Leuten im Gespräch. Taufe, also wer sich zum Thema Taufe mal in der Bibel umgucken möchte, spreche mich gerne an. Dann kommen die Leute und sie kommen von Jerusalem. Das sind etwa 50 Kilometer zu Fuß. Und was macht Johannes der Täufer, dieser Gerechte vor dem Herrn? Er sagt, schön, dass ihr alle kommt, ich taufe euch sofort. Er schimpft sie an, ihr Otterngezücht und Natternbrot. Da kann man ja, hey, die wollen sich taufen lassen, die wollen mit Gott neu anfangen. Und was machst du, Frommer? Aber die sind noch nicht richtig fromm. Die machen noch das und noch das und ja, die fangen doch erst an. Da predigt er ihn und geht nach Iturea und Judäa und wie sie alle heißen, geht durch die Lande und dann kommen sie und sie wollen sich taufen lassen, mit Gott neu anfangen und er sagt zu ihnen, schön, dass ihr alle kommt. Das wäre doch eigentlich normal, dass man sich freut und sagt, komm, ich helfe dir, die nächsten Schritte im Glauben, ihr Otterngezücht und Natternbrot. Frommes Volk ist manchmal so. Da kommen Leute und sagen ihr Taufzeugnis und wissen hier vorne nicht, wie sie heißen und wie alt sie sind. Das ist ja manchmal kurios. Und in unseren Herzen ist die Verurteilung dieses Frischlings, so wie bei Johannes dem Täufer, du Otterngezücht, bist du eigentlich richtig bekehrt? Ja, wer von uns ist denn richtig bekehrt? Was wäre das denn? 10 Jahre unfallfreies Christsein oder was wäre das? Was heißt denn richtig bekehrt? Die Dogmatik der Kirchengeschichte fast auswendig können, zu wissen, wann Karl Barth gelebt hat oder wie sie auch immer heißen. Was wäre denn richtig bekehrt? Wenn jemand dann endlich hier nach vorne kommt und sein Taufzeugnis sagt, geht es uns nicht ganz genauso wie dem Johannes dem Täufer? Dass wir zu manchem Täufling sagen, du Otterngezücht, da ist noch so viel in deinem Leben, eigentlich hätten wir dich nicht taufen lassen dürfen. Ist das richtig, so mit Menschen umzugehen, die den ersten oder zweiten Schritt im Glauben gehen? Manchmal sind wir als Fromme so, dass wir selber möglicherweise dann Christus im Wege stehen. Wir laden herzlich ein, zum Glauben und wenn sie dann kommen, schmeißen wir sie alle wieder raus, weil sie nicht so richtig bekehrt sind. Möge uns Christus da helfen, dass wir diejenigen, die noch nicht so weit sind, die vielleicht in ihrem Glaubensleben so eine tiefe Delle haben, die manches noch auffüllen müssen, noch lernen müssen, gerade Wege mit Jesus zu gehen, dass wir an ihrer Seite zu finden sind und nicht an ihrer Front, hier kommst du nicht weiter, hier stehe ich. Taufe erst in 10 Jahren oder was? Schön ist, dass wir das lernen dürfen, dass uns Jesus da an die Hand nimmt. Schön, wenn ich in der Apostelgeschichte lese, dass all die Pharisäer, die so oft anderen im Wege gestanden haben, dann selber sich beugen und sich taufen lassen. Und auch viele Pharisäer und Priester wurden dem Glauben gehorsam. Ein wunderschöner Satz in der Apostelgeschichte. Dass sich Leute selber beugen und merken, oh, ich als Frommer muss da auch nochmal mich vor Christus beugen. Muss nochmal ihn und seinen Geist an mir arbeiten lassen. Priester, wenn Priester zum Glauben kommen, ja, was ist das für ein Wort? Der Priester, der seit 10, 20, 30 Jahren am Tempel den Dienst gemacht hat, lässt sich taufen und wird heilig oder fromm oder was wird ein Priester nach der Taufe? Ist doch kurios, was ist denn vorher gewesen? Da hat er das ganze Alte Testament auswendig gekannt fast. Und er merkt trotzdem, ich muss mich taufen lassen. Ich muss als Frommer nochmal lernen, mich vor Christus zu beugen. Manchmal muss das bei uns auch sein. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?